Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 178. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Marvin.
Get ready for this! Hallo.
Und die Alex.
Hallo. Was ein geiler Scheiß.
Ja, Alex, also da hätte ich jetzt hier mindestens mal Helene Fischer singen müssen eigentlich.
Oh nein, hör auf damit, jetzt hast du mich schon wieder...
Oh, jetzt dieser Ohrwurm wurde Ihnen präsentiert vom einzig wahren Eintracht Frankfurt Podcast.
So, guten Tag, hallo.
Wir wollen über weniger oder doch zum Teil lustige Dinge und vor allen Dingen auch sehr spannende Dinge sprechen, nämlich das Spiel gegen Köln.
Wie man merkt, ist der Marvin noch immer im Siegestaumel.
Genau, das hatte alles, was so ein Fußballspiel haben muss. Spannung, viele Tore und wir haben sogar ein Tor nach einem Standard gemacht.
Stimmt.
Ja. Ja. Also, ja. Mehr oder weniger gemacht.
Es wurde uns ein Tor gemacht.
Wir hatten Unterstützung.
Ja. Nee, aber muss man mal festhalten. Also, ich habe das ja schon mal auf meinem Blog jetzt auch beschrieben am Montag. Das Spiel war für mich...
Was für eine Werbung für seinen Blog macht.
Natürlich.
Das ist so schamlos mittendrin.
Also, ja, wenn du dir gerne Werbezeit kaufen möchtest, kannst du uns ein Angebot unterbreiten.
Hallo, ich bin eine Säule eures Teams. Der hohe Werbung war kostenlos.
Ja, das ist egal. Geld her.
Ja. Naja, gut. Also, jetzt hier. Schluss mit lustig. Ernst. Nee, muss sagen, das Ding war, also für mich war es ein geiles Spiel. Von Anfang an, ja, das ging gleich gut los, die Stimmung war richtig, ich meine, die Fans hatten auch wieder, das war eine ordentliche Choreo, die dabei war.
Oh ja.
Und ich fand, ab der ersten Minute war das ein Spiel, wo die richtige Würze drin war. Und das hast du halt auch im Verlauf für mich gemerkt.
Ja, da hat die Säule durchaus recht, ne? Also, ja. Die Choreo war geil, das war irgendwie... Ich hatte eh Bock gehabt auf so ein Samstagabendspiel 18:30. Ich finde das eine geile Uhrzeit. Weißt du, da gehst du ins Stadion, gehst danach schön nach Sachsenhausen shoppen trinken. Am besten gehst du früher heim, als ich es gemacht habe. Dann ist alles tipptopp, aber auch so ist das in Ordnung. Dann ist der Spieltag einfach geil. Und genau so war ich im Stadion gewesen. Die Sonne hat vorher geschienen. Hammergeiles Wetter. Hast du auch richtig gemerkt, alle gut gelaunt gewesen und die Mannschaft mit bis auf den Platz gewesen. Und von der ersten Sekunde, wie du es auch gesagt hast, versucht zu zeigen, wer hier einfach der Herr im Ring ist.
Auf jeden Fall. Ich denke, für einen Oktobertag war das, wie du richtig gesagt hast, wunderschöner Tag. Es war relativ warm, ja. Und dann die Mannschaft hatte auch Lust gehabt. Du hast gemerkt, da waren viele Offensivbemühungen da. Bisschen blöd war halt, dass Köln das 0:1 gemacht hat. Da habe ich dann schon gedacht, was ärgerlich war. Denn wir haben am Anfang wirklich versucht, schon das eine oder andere mal nach vorne zu dringen, aber konsequent und besser hat es da zunächst Köln gemacht, durch Risse, ja, der ehemalige Mainzer, ja, das, ich glaube, die Eintracht liegt ihm sowieso ganz gut, der hatte sowieso ein ziemlich gutes Spiel gemacht, aber zum Glück kamen wir ja dann auch noch zurück. Ich meine, wir haben uns davor dann, ich glaube, auch in der 35. Minute haben wir dann auch schon mal eine gefährliche Chance gehabt. Ich denke, direkt nach dem 0:1 hatten wir auch Chancen. Ich glaube, Meier war da mal dran. Aber immerhin war es dann so, kurz vor der Pause hat dann Meier das 1:1 gemacht. Und meine Güte, was war das ein grandioses Tor. Haris Seferovic, ich wusste ja, dass er die Dinger einlochen kann, aber dass er die Flanken jetzt schon zum wiederholten Mal so gut auf Meier gibt, meine Güte, ein Traum.
Der Kerl ist sowieso, also was der läuft, was der ackert und in wie vielen Aktionen der da unterwegs ist, also echt aller Ehren wert. Also,
geilster Transfer seit Jahren.
Ja, allerdings.
Aber auf der ganzen Linie. Ne? Also guckt euch dem seine Instagram-Facebook-Profile an. Der ist hergekommen, hat sofort versucht, sich mit dem Verein zu identifizieren, Teil der Mannschaft zu werden. Der lebt Eintracht und der lebt einfach auch eine Mentalität vor in der Mannschaft, die richtig, richtig geil ist. Einfach den ganzen Tag zu kämpfen, für die Mannschaft zu spielen, nicht eigensinnig versuchen, irgendwelche Sachen zu machen. Der läuft egal wo rum auf dem Platz. Und wenn der halt merkt, der Meier läuft nicht so viel, dann bleibt der Meier halt in der Mitte stehen und wartet, bis der Bällchen kommt. Nee, macht das Seferovic auch. Also finde ich halt einfach obergeil.
Ja, auf jeden Fall. Gerade was du sagst, die Mentalität ist auch richtig und gut und wichtig, die Seferovic für die Eintracht jetzt mit einbringt. Das ist das Plus, was du jetzt hast, dass nicht nur ein gewisses Können da ist, sondern auch die Einstellung und auch dieser Siegeswille, der Seferovic irgendwo antreibt, ja. Und dass er dann aber auch eine Arbeit macht, die vielleicht ein Meier jetzt so nicht kann, aber so eine gute Art von Vorbereitung. Ich denke, da haben sich jetzt langsam vielleicht zwei zusammengefunden, die auf Dauer ganz gut zusammenarbeiten können. Ich denke, direkt nach der Pause haben wir es ja dann gesehen, als in der 54. Minute das 2:1 passiert ist. Wieder Vorarbeit Seferovic, Kopfball traumhaft Meier. Das sind so Dinger, das ist einfach ein Traum. Und da geht mir auch als geneigtem Eintracht-Fan wirklich das Herz auf.
Ja, also so ging es mir auch. Wobei, ich muss aber auch so ein bisschen auf das Salz in der Suppe oder das Haar in der Suppe, nicht das
Mach
Salz.
Mach das.
Die Tore waren ja eigentlich das Salz. Auf das Haar in der Suppe hinweisen, was hinten in der Abwehr teilweise los war, das war ja schon, da waren ja noch mehr Möglichkeiten drin, außer jetzt den zwei Toren, die die Kölner gemacht haben. Und es war halt einfach total leicht, unsere Abwehr hinten auseinanderzunehmen. Da hat ein Pass, der ein bisschen steil geschossen wurde, oder einmal einfach ja, zu kreuzen, wenn zwei Leute auf unsere Abwehr zugelaufen gekommen sind, gekreuzt haben, war die Abstimmung völlig raus. Überhaupt nicht gefallen hat mir Injowski.
Mir auch nicht. Also der war ja eigentlich auch an beiden Gegentreffern beteiligt und ich fand es jedes Mal, lag es halt einfach auch daran, dass er sich zu weit in die Mitte orientiert hat.
Wobei Oczipka auch an mindestens einem Gegentor beteiligt war. Am ersten, da hat er in der Mitte, im Mittelfeld, ja, das sind auch so Dinger, das kann der sich auch nicht erlauben, gerade in dieser Position momentan. Ja, wir haben halt keinen Ersatz gegenwärtig, aber es kann auch nicht sein, dass er da so vogelfrei dann einfach den Ball verliert wie so ein Mittelklässler. Also das geht einfach nicht. Also
das war sicherlich der Anfang, aber ich fand Injowski, was muss denn da in die Mitte laufen, wenn da Zambrano und Andersson sind? Dann bleib doch bei deinem Mann auf der Außenbahn.
Ja, genau. Also ihr habt ja vollkommen recht, sehe ich grundsätzlich genauso. Injowski hat der Mannschaft an diesem Tag überhaupt nicht gut getan. Also ich weiß nicht, er war nie so richtig bei der Stelle. Es ist immer so, ja, er ist, keine Ahnung, also es war konzeptlos. Ja. Mhm. Und er hat für wesentlich Unruhe gesorgt.
Ja, das ist richtig. Also da ist auf jeden Fall auf den beiden Außenpositionen ist noch viel Luft nach oben. Aber ansonsten gibt's da nicht viel zu meckern. Ich fand, Zambrano hat ein gutes Spiel gemacht, auch wenn er beim ersten Gegentreffer nicht gut aussah.
Ja.
Auch bei der ersten Chance, die Wiedwald vereitelt hatte.
Ja, richtig.
Da hat Zambrano auch nicht so gut ausgesehen, aber okay. Passiert, aber ja, ansonsten eigentlich ein passables Spiel gemacht. Wer mir richtig gut gefallen hat und wer meiner Meinung nach viel zu schlecht in den ganzen Medien bei weggekommen ist, ist Inui.
Ja, deswegen.
Mir gefällt Inui auf dieser Position hinter den, also ich bin mir nicht sicher, ob wir da mit einer Raute gespielt haben oder ob wir mit einem 4-3-3 gespielt haben. Für mich war das irgendwie, ja, vielleicht eine Raute gedacht, aber dann doch nicht, ja, also zumindest wenn die Gegenbewegung da war, hast du irgendwie nochmal eine Veränderung da drin gesehen. Aber was mir auf jeden Fall gefällt, ist, wenn Inui nicht auf den Flügel ausweichen muss, sondern in der Mitte so ein bisschen die Brücke schlägt zwischen ja, den Stürmern und dem defensiven Mittelfeld. Ich finde, da ist der echt gut aufgehoben und da macht er gute Spiele.
Ja, finde ich auch. Ich glaube, wir haben so ein bisschen gewechselt zwischen Raute und 4-3-3. Also offensiv war dann mehr Raute und wenn es defensiv war, waren wir dann mehr in so einem 4-3-3 unterwegs, meine ich gesehen zu haben. Aber das ist ja, über das Thema Spielsystem haben wir ja das Öftere schon diskutiert.
Ja, aber so hätte ich es jetzt auch gedeutet.
Ja, also Inui, muss ich sagen, hat mir auch gut gefallen. Da waren natürlich auch ein paar Fehlpässe dabei, aber der hat viel probiert und da ist auch einiges angekommen. Also für mich hat an diesem Tag wirklich, wirklich Inui ein gutes Spiel gemacht und auch eins, wo ich sagen würde, darauf lässt sich aufbauen. Er ist wirklich natürlich immer noch mit Schwankungen behaftet, darüber brauchen wir nicht sprechen, aber am vergangenen Samstag war er gerade auch im Mittelfeld einer der Spieler, die mir positiv aufgefallen sind, denn ich muss sagen, Medojevic kam für mich sehr fahrig rüber, auch in Hasebe hat ein paar Fehlpässe gespielt, die ich von ihm so nicht erwartet hätte, also da war er von den Mittelfeldspielern noch am besten.
Das auf jeden Fall. Also das sehe ich genauso. Hasebe, der hat von mir echt viele Vorschusslorbeeren bekommen. Von dem nehme ich gerade so ein bisschen Abstand. Der überzeugt mich in den letzten Spielen nicht zu 100%. Aber auch was du gesagt hast in Inui, der nimmt das Spiel auch so ein bisschen in die Hand. Also der hat auch immer mal eine Idee, wie man mal noch durch einen Pass irgendwie noch mal ein bisschen schneller nach vorne geben kann. Der ist meistens derjenige, der Speed ins Spiel reinbringt. Also gefällt mir wirklich gut und wenn er auf dem Weg weiterarbeitet, dann kann das echt was werden. Und ich glaube, für ihn ist auch gut, dass er vorne mit Meier und Seferovic einfach Leute hat, die so ein bisschen das Körperliche auch ins Spiel bringen. Ich meine, Meier, der mit seinen fast 2 Metern da alles überragt, und Seferovic, der nun wirklich ein kräftiger Typ ist. Das war ja auch immer was einem Inui gefehlt hat, einfach mal so ein bisschen auch mit dem Körper einen Ball zu halten oder so. Muss er hier nicht mehr, sondern hier kann er einfach seine Kreativität ausleben und das Spiel immer mal wieder ein bisschen gestalten und auch mit Schnelligkeit beleben.
Ja, so sieht's aus. Ja. So sieht's aus. Wie gesagt, ja, Otschipka, haben wir ja eben schon mal drüber gesprochen. Da muss ich sagen, das ist eigentlich wirklich positiv, was er gemacht hat, war halt die Ecke zum 3-2, die uns, ja, das, ich denke, es war ein Eigentor. Ja, ich habe es damals nicht so wirklich gesehen. Das 3-2, das wird dann durch Wimmer, war das dann Eigentor passiert ist. Also das hat er gut gemacht, Wimmer, die Ecke.
Und,
ja.
Und ich glaube, Horn war da auch noch irgendwie mit dem Fuß dran. Ja.
Also stimmt, ja. Wobei, muss ich mal sagen, Horn hat für mich auf der Linie eine richtig grandiose Partie gemacht. Ja, ich meine, hat jetzt zwar 3 Gegentore kassiert, aber wir hatten ja auch in der Vorwärtsbewegung einige Chancen, die er kunstvoll fast vereitelt hat. Also da muss ich auch sagen, da kann sich Köln glücklich schätzen, dass sie einen richtig, richtig ordentlichen Torhüter da drin haben. Denn ohne jetzt einigen Spielern wehtun zu wollen, wenn da hinten nicht der Horn wäre, sondern ein Spieler, ein Mittelklasse-Torwart à la Sven Ulreich oder so, da würde es mit Köln ein bisschen düsterer aussehen. Das ist das, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wo ich das eigentlich Gefühl habe, da kann Köln wirklich glücklich sein. Auch die Tore waren in der Offensivbewegung, und wenn du dir überlegst, dafür, dass die da zuvor erst 2 Tore gemacht haben, waren die richtig gut, auch das 2-2 vom Hector, da sah unsere Abwehr halt schlecht aus, aber es war auch einfach gut gemacht. Also es war halt ein geiles Spiel, und da waren auch 2 Tore vom Gegner dabei. Zum Glück ist die Eintracht aber wieder zurückgekommen, das darf man auch nicht vergessen. Die Eintracht ist hier wieder aus einer Situation zurückgekommen, die Rückstand bedeutet hat, und hat das Ganze am Ende des Tages in einen Sieg verwandelt. Das ist, egal wie man es nimmt, das ist eine gute Sache.
Ja, vor allen Dingen waren ja eigentlich so ein bisschen 2 Nackenschläge dabei, ne? Also wir haben erstmal zurückgelegen, dann haben wir das 1-1 gemacht, haben dann das 2-1 gemacht, mussten dann wieder den Ausgleich hinnehmen. Aber da zeigt sich, dass das wirklich Spieler sind, die Bock haben, das Spiel einfach jedes Spiel zu gewinnen und sich nicht mit einem Unentschieden dann auch mal zufrieden geben. Und das war halt auch gut und wichtig so.
Ja.
Aber was man halt auch sagen muss, die Stimmung im Stadion war halt auch echt geil. Ne? Also gerade so die letzten 10 Minuten, das war halt mal wieder richtig Sahne. Auch hinterher, wie die Mannschaft in den Block gekommen ist. Hier dieses leise Singen ist ja sowieso eins meiner Favorites.
Ja, auf jeden Fall.
Finde ich halt mega geil. Mhm.
Ja, aber es, wie du gesagt hast, die Stimmung hat gepasst, auch dann die letzten 10 Minuten so Dauer, das gleiche Lied und so weiter, aber es hat gepasst, so, weil du hast dich so im Team gefühlt, du hast dann gedacht, okay, jetzt singen wir die 10 Minuten, die singen wir jetzt gemeinsam runter, halten wir einen Sieg fest. So irgendwie kam das so, das ist ganz schwierig zu beschreiben, aber so war das Gefühl, ja, und es hat einfach wirklich richtig, richtig gut gepasst, und so stelle ich mir halt auch Fußball vor, weißt du, es ist nicht immer die feine, hohe Kunst des Spiels mit dem Ball, ja, wie wir es natürlich bei den Bayern oder so sehen, sondern das ist auch eine Emotionalität. Du hast gemerkt, da kommt beim 1. FC Köln eine Mannschaft an, die hat Fans, da waren auch richtig viele da, das darf man auch nicht vergessen. Die Auswärtsfans, das Kartenkontingent war weg, da war richtig viel Stimmung drin, die haben auch ordentlich Gas gegeben. Das ist einfach das, was ich mir unter Bundesliga-Fußball vorstelle, und also ich kann mich nicht beschweren. Ich denke, es war auch, trotz der Tatsache, dass es komisch klingt, Topspiel des Abends, Eintracht Frankfurt gegen Köln. Aber ich denke, das wurde an diesem Abend dem Titel gerecht. Oder
also das war definitiv mehr Topspiel, als du bei so manch anderer Begegnung bisher so erlebt hast. Ja, also.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen, weil du halt auch gemerkt hast, dass da spielen zwar nicht die 2 spielstärksten Mannschaften auf dem Rasen, aber das sind halt beides 2 Mannschaften, die mit ganz viel Tradition daherkommen, die mit einer ganz großartigen Fankultur daherkommen. Und das macht es halt einfach aus. Und das ist, wie du schon gesagt hast, Marvin, das ist Fußball, das ist Bundesliga. Und nicht hier, keine Ahnung, Uli Hoeneß Sponsoringverein, nicht Wolfsburg mit 50 Auswärtsfans oder keine Ahnung, wenn die 2 Busse von Leverkusen sich mit ihren 100 Fans auf Auswärtsfahrten machen. Ja, leck mich doch am Arsch. Und wenn ich mir dann auch noch montagsabends diese Red Bull-Scheiße angucken muss, das ist doch Kacke. Dann doch lieber hier so ein Spiel Frankfurt gegen Köln, da hat doch jeder Bock drauf. Hat doch jedem Spaß gemacht.
Ja, Das war auch so, ich habe auch danach noch mit ein paar Köln-Fans gesprochen, die waren definitiv ein bisschen niedergeschlagen, weil, ja, ich meine, aus Kölner Sicht hätte man auch sagen können, ja, vielleicht unentschieden, ich fand natürlich einen Sieg auf jeden Fall gerecht, aber den hat es trotzdem Spaß gemacht, weil es halt einfach ein geiles Ding war und das war, glaube ich, auch für den objektiven Zuschauer, der vielleicht mit beiden Vereinen jetzt nicht so viel oder nicht großartig bewandelt ist, war das einfach eine ansehnliche Partie und ich bin froh, dass es so Spiele auch noch gibt, denn in der letzten Zeit wurde es ein bisschen rar.
Ja.
Ja. Und jetzt? Ja,
von daher, also auch gut, dass Köln wieder da ist.
Auf jeden Fall, das freut mich auch und du hast es gemerkt, es gibt ja auch immer so ein paar Leute, die Köln-Fans sind in unserem Umkreis, da gucke ich mich um und frage mich verwundert, was die Person geritten hat, aber was soll man machen? Aber dann merke ich, okay, lieber so als andersrum. Ne? Also ja, lieber so also als
spielerisch ist es halt schon. Also
ja, ja, aber gut und jetzt plötzlich gucken wir nach 7 Spieltagen auf die Tabelle, das soll man ja auch eher selten machen, aber momentan kann man es mal machen, ne? So mit oh, auf Platz 5.
Oh, Mailand oder London.
Sie singt doch noch.
Ich wusste, das ist heute die Gesangsknaben-Ausgabe, ja. Mit Singing Content, ja. Naja, siehst du mal. Ja, aber es ist, ja, ich meine, keine Ahnung, ob sich das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das bis zum Ende der Tabelle noch, oder Ende der 34 Spieltage so weit hält. Aber ich denke mal,
natürlich hält sich das.
Ja, aber ich meine, guck mal, 7 Spiele, 12 Punkte, das ist schon mal ordentlich. Ja, und das ist.
Ja, auf jeden Fall.
Letztes Jahr Winterpause 15 Punkte. Also darf man halt nicht vergessen. Wir haben, das ist großartig, was bis jetzt gelaufen ist.
Krass.
Und
sagst. Ja.
Mhm. Ich fand es halt auch geil, am Samstag aus dem Stadion rauszugehen und klar haben alle wieder Europacup gesungen und klar kam auch hier Rom, Mailand oder London nochmal durch. Natürlich hat auch jeder sofort dran gedacht und ich finde es aber auch geil. Ich finde es geil, dass wir jetzt da auch so ein bisschen ja auch das Recht haben, das mal anzustimmen, wenn wir auf dem 5. Platz stehen. Aber die Saison ist noch verdammt lang und jetzt tatsächlich ist zu singen aus voller Überzeugung, wie wir es, keine Ahnung, vor 2 Jahren zum Ende der Saison getan haben, ist es einfach noch zu früh.
Das
aber was wir jetzt in den ersten paar Spielen für einen Schritt gemacht haben, und da muss man ja auch mal sehen, das haben wir haben uns die Punkte zusammengesammelt, obwohl wir eigentlich Woche für Woche Kacke gespielt haben. Mal mehr, mal weniger.
Richtig, ja.
Aber das war ja immer so, dass jeder eigentlich der Meinung war, naja, doll war das jetzt nicht. Aber Punkte geholt. Von daher, mit der Punkteausbeute können wir mehr als zufrieden sein. Ist nicht unbedingt so, dass das jetzt die Leistung der Eintracht zu 100% widerspiegelt, dass man sagt, naja gut, oben stehen momentan Bayern, Hoffenheim, Gladbach und Frankfurt mit den 5 Top-Vereinen aus der Liga. Ich glaube, da gibt es Vereine, die teilweise ja ansehnlicher spielen als wir, aber weniger Punkte haben. Aber was man hat, hat man. Es kommen jetzt nochmal 3 Spiele, in denen wir gut punkten können, bevor dann jetzt auch mal die vermeintlich schwereren Gegner kommen. Und von daher, also was Punkte angeht und Tabellensituation, da sollten wir dem lieben Fußballgott den ganzen Tag über Danke sagen, zufrieden mit sein. Und einfach mitnehmen, was wir kriegen können.
Ja, da ist nichts dazu zu sagen. Vollkommene Zustimmung.
Ich sehe es genauso wie der Alex. Es ist halt einfach so. Und ich denke, wie gesagt, wichtig ist, dass wir jetzt schon die 12 Punkte haben. Und es sind jetzt noch 28 Punkte, bis wir die Klasse sicher haben. Ja, und das ist auch jetzt, ist auch nicht mehr gar nicht so viel. Ne? Also das ist halt einfach das Wichtige. Wir müssen jetzt weiter nur darauf gucken, dass unsere Punkteausbeute stimmt. Und wenn die stimmt, dann wird auch irgendwann der Tabellenplatz so stimmen, wie wir es gerne haben. Wichtig ist, dass wir die Punkte jetzt schon gesammelt haben, wo es auch bei vielen anderen Vereinen nicht läuft. Deswegen, mir wäre es eigentlich am liebsten gewesen, hätten wir jetzt noch vor der großen Pause, vor der fast 2-wöchigen Pause, jetzt nochmal Dortmund vor die Flinte bekommen, die ja momentan auch alles andere als gut drauf sind. Ja, selbst Leverkusen ist in der Defensive schlagbar. Also selbst, das wäre mir echt lieb, hätten wir die jetzt auch noch abgearbeitet, weil Dortmund, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, auch wenn die jetzt momentan auf dem 13. Tabellenplatz sind und der eine oder andere sagt, ja, ist die Ära Klopp vielleicht schon bald vorbei. Bullshit. Die werden sich in 4-5 Spielen wieder gefangen haben und am Ende der Saison sind die auch wieder relativ weit oben. Aber je später es halt wird, desto schwieriger wird es halt, die zu bespielen, denn Kündogan kommt wieder, andere Spieler sind auch wieder auf dem Wege der Besserung. Deswegen, jetzt wäre es gut gewesen, es mitzunehmen, aber die böse Länderspielpause macht da ja leider einen Strich durch die Rechnung.
Na, wobei, ja, ich finde sie aber ganz gut jetzt. Ne? Also wir scheinen uns gerade als Team so ein bisschen zu finden. Und das sind jetzt einfach nochmal 2 Wochen, in denen du auch nochmal ordentlich trainieren kannst. Weil so viele Leute stellen wir für die Nationalmannschaft nicht ab. Klar, Seferovic, Zambrano sind weg. Damit zwei wirklich wichtige Spiele. Aber das sind aber auch 2 Spieler, die überhaupt kein Problem haben, sich in egal was für ein System einzufügen. Ich finde es ganz gut, dass wir jetzt auch die Zeit haben, nochmal ein bisschen intensiver auch mit den Spielern zu arbeiten, die jetzt vielleicht auch verletzungsbedingt noch nicht so im Tritt sind, wie ein Stefan Aigner, wie vielleicht auch ein Alex Meyer. Von daher ist jetzt nochmal ein bisschen Pause ganz gut. Und nur Chipka, dem tut vielleicht die ein oder andere Trainingszeit auch nochmal gut. Mhm.
Aber wo du jetzt schon Chipka ansprichst, ne? Seine Position ist ja noch gar nicht so gesichert, weil wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal über einen Spieler gesprochen, der ist immer noch in der Verlosung, wenn ich das so richtig höre, ne?
Genau, also kam heute auch nochmal auf. Finde ich aber auch überhaupt keine schlechte Sache. Mir gefällt Oczypka dann nach wie vor nicht so richtig. Nee. Ich würde mich freuen, wenn er den Anschluss wieder finden wird. Aber, also ich meine, wenn es wirklich die Möglichkeit besteht, den Reduziegler zu kriegen, dann sollte man da dranbleiben. Wenn ich das heute richtig gelesen habe, ist Schalke auch dran. Aber ja, muss man halt mal gucken, was da geht. Mhm. Also aber ich würde mich freuen, wenn er kommen würde. Ja. Ist aktuell vereinslos. Ja.
Hat sich, wie ich jetzt heute gelesen habe, sogar aus seinem aktuellen Vertrag herausgekauft, weil er dort unglücklich war. Ja, also okay. Beziehungsweise wurde dann aufgelöst. Interessant, ja, er hatte, die letzte Male war es auch eher so eine Downward Spiral. Es lief nicht mehr so wirklich gut bei seinem Verein. Die Frage ist halt, oder das habe ich heute auch gelesen, dass man darf nicht vergessen, Reto Ziegler hat mittlerweile eine abnehmende Tendenz, also hat nicht mehr so wirklich viele gute Spiele in der letzten Zeit gemacht. So, und das war auf Transfermarkt, ich kann mal gucken, wie die Person hieß. Das fand ich einen guten Einwand, Appleboy nennt sich der Typ, keine Ahnung, wer das ist, aber der hat gesagt, ich zitiere, Problem ist, wenn er jetzt kommt, und dann hast du Jagba, hast du ja auch. Und dann hast du Oczypka. Und wenn Jagba dann wieder fit ist, hast du im Zweifel 3 Linksverteidiger, die alle auf dem gleichen, relativ mäßigen Niveau sind. Das wäre natürlich blöd, wenn also dieser Reto Ziegler nicht die Erwartungen komplett erfüllt, sondern auf einem mittelmäßigen Niveau bleibt.
Ja, aber der hat ja auch eine Odyssee an Vereinen hinter sich, ne? Mhm. Also wenn du dir einfach mal anguckst, wo der in den letzten Jahren war, da ist ja Seferovic ein Waisenknabe dagegen.
Ja, richtig, ist richtig.
Von daher kann ich auch ein bisschen nachvollziehen, dass er da nicht wirklich, ja, ich meine, wie willst du konstante Leistungen abrufen, wenn du alle 2 Monate einen Verein wechselst? Ja. Und so richtig aufwärts ging es ja mit ihm vor 4, 5 Jahren bei Genua, wo er auch wirklich lange Zeit Stammspieler war. Oder, ja, was heißt lange Zeit? Über einen längeren Zeitraum. So, und dann kam halt Stationen in keine Ahnung wo überall. Ja, und nun ist er vereinslos. Ja. Also ich glaube, mit dem kann man einfach nichts verkehrt machen. Mhm. Und ich glaube, dass das einfach ein bisschen Konkurrenz auf der linken Position noch ganz gut tut. Oczypka, der überzeugt nicht wirklich. Die Frage ist, ob er noch kommt. Bis ein Jagba zurückkommt, wird noch ein halbes Jahr vergehen. Ja.
Also du würdest sagen, probieren.
Das ist auf jeden Fall das Bessere, was man momentan machen kann.
Mhm. Naja, es ist eine berechtigte Frage. Wie gesagt, seine letzten Vereine, das war überaus unglücklich, dass er als er von Juve nahezu jedem Verein, der sich irgendwie mal gerade angeboten hat, ausgeliehen wurde, war Fenerbahce dabei, war Moskau dabei. Und jetzt zuletzt ein italienischer Aufsteiger mit Sassuolo. Also da waren wirklich viele Clubs dabei, wo er sich halt auch nicht irgendwo festsetzen konnte über Dauer. Weil es halt auch immer so Leihverträge waren. Vielleicht ist es auch für ihn einfach mal wichtig, jetzt auch mal einen längerfristigen Vertrag zu unterschreiben. Ich glaube, aus genau dem Grund hat er das dann auch gemacht, hat er seinen Vertrag gelöst. Ich denke, finanziell wäre es ein relativ geringes Risiko. Ja, ich glaube, dass es für ihn auch darum geht, endlich mal wieder dauerhaft zu spielen. Man darf nicht vergessen, Ziegler war ja trotzdem auch Teil der Nationalmannschaft. Der hat zwar jetzt nicht gespielt bei der Weltmeisterschaft, aber er gehört immer noch, somit immer noch zum entfernteren Kreis. Also ganz schlecht kann er nicht sein.
Ja, denke ich auch. Also vor allen Dingen, das könnte tatsächlich für alle so eine Win-Win-Situation sein. Er braucht, denke ich mal, auch wieder einen Verein, wenn er dauerhaft in der Nationalmannschaft spielen will. Der ist noch nicht so alt. Also 30 ist er, glaube ich, noch nicht. Das heißt, um die Karriere zu beenden, ist es einfach zu früh. Und als Spieler einfach mal ein Jahr lang keinen Vertrag zu haben, ach, das ist jetzt auch nicht so die beste Situation, ne?
Richtig, ja.
Ja, ich meine, guck dir an, wie du danach aussehen kannst. Manche sehen dann aus wie Tim Wiese.
Ja, genau. Es kann ganz schnell in die falsche Richtung gehen, ne?
Ja. Also da wenn sich die Fußballspieler langweilen, kommen die auf ganz komische Ideen.
Ja, so sieht's aus. Also das müssen wir mal schauen, wie das weitergeht. Aber ich denke auch, das wäre zumindest eine Option, wenn er vielleicht bei uns sein Leistungspotenzial abschöpfen könnte, was er definitiv mal hatte, dann wär das auf jeden Fall auch ein Gewinn. Naja, müssen wir mal schauen. Ein Neuzugang, in Klammern zumindest oder in Anführungsstrichen. Heute gab es ein Testspiel gegen, wie hieß die Mannschaft?
Germania Enkheim.
Ach, ein Traum. Ja, und da hat die Eintracht grandios 4-0 gewonnen. Und wer war auf dem Platz? Unser guter Sonny Kittel.
Ja.
Und hat sogar durchgespielt, hat sogar ein Tor geschossen. Also ich denke, egal wie das ausgeht, wie das jetzt weitergeht, aber es freut einen, dass er einfach mal wieder auf den grünen Rasen zurückgekehrt ist.
Ja, das auf jeden Fall, aber ganz gewaltig.
Ja, gab ja dann auch ein Sonderlob vom Trainer, dass man die Qualität von Kittel immer noch erkennen kann, was durchaus gar nicht so realistisch unbedingt sein muss. Ich meine, wenn du überlegst, dass er zuletzt, glaube ich, 2012, 2013 in der Saison mal auf dem grünen Rasen stand, ja, mal gegen den Ball getreten, das ist schon eine lange Zeit. Ist und er ist trotzdem immer noch
so lange her?
Das darf man nicht vergessen. Überleg dir das mal. 2012, 2013. Das ist verrückt. Und jetzt haben wir diese Saison 2014, 2015. Das ist absolut krass. Aber mich freut es. Ich hoffe, dass seine Entwicklung irgendwie positiv weiterverläuft. Aber es ist schon mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung.
Auf jeden Fall. Vielleicht hat er mit Sharp auch nochmal jemanden gefunden, der ihm dazu verhilft, auch zu seiner Profiform zu finden. Das war ja mit Fee nicht unbedingt so, der gesagt hat, yo, Kittel, viel, viel Talent, aber hat irgendwie keinen Faden in seinem Spiel, da braucht er mal eine Strategie. Offensichtlich konnte Kittel damit nicht so viel anfangen mit der Aussage und wusste auch meiner Meinung nach nicht so ganz, was er damit anfangen soll oder was er jetzt genau verändern soll. War vielleicht einfach ein bisschen zu abgedreht und vielleicht schafft es einfach Scharf, ihm die richtigen Worte zu geben und ihm zu erklären, was es bedeutet, in sein Spiel eine Strategie zu bringen.
Das wär auf jeden Fall eine tolle Angelegenheit.
Ja, das wäre vor allen Dingen auch ein Neuzugang, der nichts gekostet hat, der über den man sich einfach freuen könnte.
Auf jeden Fall. Und jetzt irgendwie sieht ganz danach aus, als hätte die Eintracht noch Interesse, einen weiteren Spieler zu verpflichten, wenn ich das so sehe.
Ja.
Und zwar heißt der gute Mann Youssoufa Jaffa, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Youssoufa Jaffa kommt aus dem interessanten Gambia. Mir fällt jetzt keine Alliteration ein, wie die das bei Schwiegertochter gesucht immer machen.
What?
Kommt aus dem generösen Gambia oder so, ja, keine Ahnung. Ja, ist aber Spieler, U-Spieler bei AC Mailand. Ist für die Stürmerposition und wird heute einfach überraschenderweise einfach mal getestet, hat auch gleich genetzt. Interessant, interessant. Was für mich insbesondere von Bedeutung ist, ist sein Alter. Das sind 17 Jahre. Überall wird darüber geschrieben, dass er wahrscheinlich für den Profibereich in Frage käme, aber ich denke, ich stelle mir die Frage, kann man da nicht irgendwas machen, damit er in die U19 kommt?
Also würde ich aber auch so sehen in der U19, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, da ist großer Bedarf an jemandem, der auch mal Tore schießt und ja. Momentan wird es für ihn einfach schwer sein, den Schritt zu den Profis direkt zu schaffen. Ne? Also wir spielen jetzt schon mit zwei Spitzen, das sind aber mit Meier und Seferovic sind die gesetzt. Wir haben noch einen Václav Kaplec in der Hinterhalt. Ich weiß nicht, ob er unser vierter Stürmer sein kann und soll. Er kann auf jeden Fall mal die eine oder andere Einsatzminute bekommen, wenn seine Kollegen schwächeln, klar. Aber ansonsten, glaube ich, tut ihm das auch ganz gut und vor allen Dingen auch uns ganz gut, wenn wir die U19 ein bisschen stärken.
Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er ernsthaft für die Profis, also das macht rein logisch, macht das für mich gegenwärtig überhaupt keinen Sinn. Also da, und er, gerade mit seinen 17 Jahren, wenn du es irgendwie hinbekommst, dass du den jetzt momentan noch in die U19 schiebst, dann solltest du es auf alle Fälle machen. Die haben auch am letzten Wochenende haben sie wieder verloren gegen Freiburg. Das sind einfach Dinge, du musst dir jetzt auch wirklich mal Sorgen machen. Das kann ja auch nicht so weitergehen. Wir haben in der letzten Woche ja ordentlich schon drüber gesprochen, aber die Niederlagenserie reißt nicht ab, und wenn es da irgendwelche Möglichkeiten gibt, personell noch nachzubessern, vielleicht auch in Form des werten Herr Yusufa Jaffa, dann muss man das einfach die Chance nutzen. Und ich glaube, so schlecht kann er nicht sein, ja, wenn er von Mailand kommt, die werden ein relativ ordentliches Scouting haben, und sei es nur für ein Jahr.
Ja, also auch da kann man nicht viel falsch machen, ne?
Nee, also was sollte man denn da auch falsch machen? Also sehe ich jetzt gar keinen Grund, da jetzt irgendwas falsch zu machen in dem Moment.
Ja. Und wenn er jetzt auch mal, also sich alleine auf das Wagnis jetzt noch einzulassen und zu sagen, okay, ich trainiere jetzt einfach mal eine Woche mit, da kann man ihn ja auch nochmal ein bisschen genauer beobachten, und dann kann man sich da immer nochmal ein besseres Bild machen, wo er eventuell sofort hinpasst.
Ja.
Ich meine, Juventus Turin wird jetzt auch nicht, was, Turin oder was, Mailand? Mailand wird jetzt auch nicht unbedingt davon begeistert sein, zu sagen, okay, wir holen einen deiner Talente, um ihn hier in Deutschland in der U19-Junioren-Bundesliga spielen zu lassen. Mhm. Weiß ich nicht, inwieweit die da so ein Interesse dran haben. Ne?
Mhm. Ja.
Aber das gepaart mit der Chance, vielleicht hier die eine oder andere Einsatzminute in der Bundesliga zu bekommen, kann da durchaus das Ganze schon wieder interessanter machen.
Ja, sehe ich ähnlich. Tja.
Ja.
Ich bin mal gespannt, was dabei rumkommt. Ich denke, wir werden es früh genug dann mitbekommen, aber das klingt auf jeden Fall alles nach einem sehr vernünftigen Ansatz.
Sehe ich genauso. Es läuft einigermaßen. Es wird zumindest an gewissen Stellen wird gearbeitet, und das ist schon mal positiv. Ja, dass auch Dinge, die nicht so gut laufen, nochmal reflektiert werden, wie zum Beispiel die Linksverteidigerposition, wo wir uns schon drüber unterhalten haben. Wie jetzt auch bei der, ich nehme es jetzt einfach mal an, bei der U19. Da werden sich Gedanken gemacht, und wir schauen einfach mal, wie das halt weitergeht.
You know.
Ja. Ja.
Was haben wir noch?
Ja. Paderborn haben wir gesagt, schieben wir auf nächste Woche.
Ja, würde ich auch sagen.
Sonst müssten wir uns ja in der Länderspielpause langweilen.
Nee, das wollen wir nicht. Also Langeweile in der Länderspielpause, das haben wir schon, wenn die Nationalmannschaft spielt. Nee, da wollen wir dann schon auch nochmal für ein bisschen Entertainment sorgen. Alex, du hattest, glaube ich, zu dem Thema Pyro noch was du sagen wolltest.
wollte ich.
Ja, wolltest du.
Oh ja, also das war auch so ein bisschen mein Haar in der Suppe. Ne? Wir haben eine grandiose Stimmung im Stadion. Da fangen wir an, Böller zu werfen. Ernsthaft? Was ist denn das? Vor allen Dingen werfen wir tatsächlich einen Böller auf unseren eigenen Torwart.
Seit wann werfen wir überhaupt im eigenen Stadion? War das nicht auch mal irgendwie die Aussage von wegen, das schon mal gar nicht?
Ach Leute, also die Sache ist einfach, es grenzt an unfassbare Dämlichkeit.
Ja, ganz abgesehen.
Aber weißt du, wie gesagt, gerade im eigenen Stadion ist so unfassbar dämlich. Also da kann ich die Leute auch nicht verstehen, aber ich meine, du guckst rüber, ja, ich war im 42er, schaust dir die Leute an und weißt, alles klar, das sind alles, also die Leute, die ich gesehen habe, sind alles kleine Kids gewesen. Ja, das sind so Kids, Profilierungsaktionen, Jugendliche. Ich habe jetzt nicht alle gesehen, die waren ja auch wieder pseudo-vermummt, aber das sind halt wieder so schwachsinnige Profilierungsaktionen, die gehören halt, das gehört sich halt nicht, und gerade im eigenen Stadion, und Leute, wir wissen einfach, dass das Konsequenzen mit sich zieht, die wenig positiv für einen Verein sind, dass man da auch seinen eigenen Verein irgendwo in einer gewissen Weise in Verruf bringt. Also da ist, das ist blöd, und ganz ehrlich, langsam reicht es mir halt auch, weißt du? Ich habe ja öfter mal die Jungs auch in Schutz genommen, ja, aber irgendwann ist ein solch großes Maß an absoluter Dämlichkeit erreicht, dass ich sage, wisst ihr, wir haben so viele Kameras im Stadion, das finde ich eigentlich beschissen, aber ihr sorgt ja gerade dafür, dass die noch länger da drin bleiben.
Also,
es geht einem halt jegliche Form von Argumentation dafür oder dagegen oder irgendwie verloren, wenn man halt so ein umfassendes Fass an Dummheit da sieht. Also,
das war aber auch halt das Spiel, ne? Also auf der einen Seite sage ich, geilstes Spiel ever gegen Köln, Vereine mit Tradition, aber das ist halt auch ein Spiel, was dermaßen viel Gesocks ins Stadion zieht, dass es nicht zum Aushalten ist. Hm. Wenn du dir mal anguckst, ich weiß nicht, ob man irgendwie nochmal so Videos oder so davon sehen kann, wann die Pyros gezündet wurden und wie es gezündet wurde. Unten im 40er war eine Fahne, die ich noch nie da gesehen habe. Muss relativ neu sein, war eine große Schwenkfahne, hinter der hatten sie sich versteckt. Allein das hat mir schon so ein bisschen signalisiert, ist auf keinen Fall jemand, der immer da unten steht. Ne? Also normalerweise kennst du die großen Schwenkfahnen, kennst du alle Motive, das war mir völlig neu. Und dahinter hatten sie sich halt immer erstmal versteckt, haben es dann angezündet und dann wurde die Fahne geschwenkt. Dann das Nächste, was dazu auffällt, ist, da stehen Jungs mit orangenen Vermummungsmützen die ganze Zeit im Block rum. Mhm. Warum? Also, warum gehe ich da nicht auch schon mal irgendwie dem Ganzen nach und guck mal, warum das sein muss? Der Fußballfan an sich muss nicht unbedingt eine Sturmhaube anhaben. Ja, und dann das Nächste, also Dämlichkeit der Leute ist halt auch nicht zu überbieten. Orangene Sturmhauben, also wie auffällig will ich denn noch unterwegs sein?
Ja, aber, da bleibt halt die Kamera direkt mal die 90 Minuten drauf, nicht?
Genau. Ja, aber auch bei mir im Blog gab es, was heißt ein bisschen Ärger. Also hast du halt auch gesehen, da waren, also in meiner Nähe sitzen halt ein paar Leute, die aus.
Wie formuliere ich das jetzt?
Ich formuliere das jetzt überhaupt nicht. Böse Jungs sind's.
Da sitzen Leute, gut. Passiert ja, okay. Im Stadion, weitermachen.
Genau. Und die haben halt auch ihre, keine Ahnung, was weiß ich, befreundeten Fußball-Guck-Gänger, die sich nicht für das Spiel interessieren, aus Duisburg dabei gehabt. Was sie auch durch ihre Shirts gezeigt haben. Die haben keine Plätze gehabt bei uns, weil sie Karten für irgendwo gehabt haben, sich dann reingemogelt. Bei uns hast du nichts gesehen. Die Ordner wurden der Sache überhaupt nicht her, bis ich mich das erste Mal hinsetzen konnte und was sehen konnte. Und bevor ihr jetzt sagt, mir hinsetzen, Fan, ich habe einen kaputten Fuß, vergingen 70 Minuten. Und ja, da in der Zeit waren dann auch, keine Ahnung, 3 oder 4 Mal die Einsatzkräfte der Polizei da hier, möchte gern inkognito Jungs mit Mikrofonen im Ohr, die dann aber während der Halbzeit das Weite gesucht haben und dann darauf gewartet haben, dass die Jungs sich in der Halbzeit draußen Bier holen gehen und sie dann schön festgenommen haben und mit auf die Polizeistation da auf der Gegengerade genommen haben. Ne? Also auch total.
Also die haben die auf jeden Fall in Verwahrung genommen, beziehungsweise Polizei kam vorbei, ja?
Genau, und dann haben sie, also halt die Leute, die keinen Platz hatten, weil die halt auch nicht freiwillig auch nur irgendwie einen Millimeter mal zur Seite gehen wollen, dann in der Halbzeit irgendwie, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht mehr reingelassen.
Okay, siehst du mal, der Marc schreibt jetzt gerade, mir sind eine Fahne ist mir nur aufgefallen, die geklaut wurde von Kölnern, ja? Und im Endeffekt waren sogar 3 Fahnen, die von Köln-Fans geklaut wurden und dann vor den Frankfurter Block aufgehängt.
Ja, ich hab's gesehen, dass sie vorne auch jede Menge Schals und so hochgehalten hatten.
Ja.
Der Typ, der nachher die Schals, die Köln-Schals so auf einer Stange drauf hatte, das war unter anderem einer, der auch unten gestanden hat und so ein Pyro-Ding angezündet hatte. Und der ist irgendwann über den Zaun geklettert und hat dann vorne auch die Schals hochgehalten. Also die Fahne, die ich meinte, da war auch irgendwie so ein Typ, so ein vermummter Typ drauf abgebildet. An mehr kann ich mich gar nicht mehr viel erinnern. Also war eine große weiße Schwenkfahne, wo halt ein Kopf drauf war mit einem Typ, der halt irgendwie so eine Sturmhaube anhatte.
Ja, gut, den grünen Spaßvogel mit der Sturmhaube sieht man da auch mehr oder weniger auf dem Bild. Also ganz ehrlich, finde ich alles ein bisschen Quatsch. Sturmhauben finde ich auch, also naja, also was soll man dazu sagen? Wenn wir es jetzt dabei belassen wollen mit der Pyro-Diskussion, ich meine, das ist auch wieder so ein Ding, es wird niemals enden. Ich finde es trotzdem ein bisschen unnötig. Das hätte das Spiel jetzt nicht zwingend gebraucht, finde ich, ja. Aber was ich nochmal positiv hervorheben will, ist, dass der gute Martin Fenin auch anwesend war an eben dem
geile Sache, Tag. Ne?
Ja, total klasse. Der war dann, der muss ja richtig rumgetingelt sein. In der ersten Halbzeit war er im 42er-Block, wie meine Kumpels halt so sind. Die alten Promi-Hunter, ja, sind sie da gleich hin und haben natürlich Fotos gemacht. Ja, der eine hat dann schon in einem leicht angedrungenen Zustand mit ihm geredet und hat ihm konfuse Dinge erzählt, dass bei seinem ersten Auftritt wir uns alle sinnlos betrunken haben. Ja. Ich weiß nicht, was er da für komische Dinge erzählt. Ja. Das war ja das damals das 3-0 gegen Berlin. Also, das hat er aber alles weggelächelt und fand es auch ganz toll, dass ihn anscheinend so viele Leute entdeckt haben. Dann ist er anscheinend noch in der zweiten Halbzeit, war er im 40er zu sehen. Also, er spielt ja mittlerweile in der dritten französischen Liga, aber seine Zuneigung zur Eintracht, die hat er immer noch und bei den Fans ist er wohl gelitten. Ich denke, das tut sowohl den Eintracht-Fans gut, dass sie sehen, es gibt noch Spiele, die sich an die Eintracht erinnern und ihm wird es auch gut tun, dass es sich umgedreht auch Fans gibt, die sich noch an ihn erinnern.
Ja, wer nicht mehr ganz so wohl gern gesehen ist, ist der Herr Keller bei Schalke seit heute Morgen.
Ja, das hat mich heute Morgen um 8, glaube ich, war es, hat mich das ziemlich überrascht. Normalerweise sollte einen sowas ja gar nicht überraschen, weil Keller gerade bei einem Verein wie Schalke 04, der stand schon lang zur Disposition, ja, war nie so wirklich sicher im Sessel, aber dass jetzt heute Morgen passiert ist, hat mich doch ein bisschen verwundert, muss ich sagen.
Ich fand ja den Tweet von hier Block G dazu ganz toll, von wegen, das ist die erste Entlassung, die quasi 2012 bereits begonnen hat.
Ja.
Ja, also ich glaube auch, dass es nachhaltig Kellers Karriere geschadet hat. Ich war noch nie ein großer Fan von ihm. Er hat einfach nach wie vor ein Problem, was an seiner Person haftet. Und das wird er auch mit in den nächsten Verein ziehen. Also ich glaube, das war kein reines Schalke-Problem. Das heißt, früher oder später mussten sie den Schritt irgendwie gehen. Ich finde den Zeitpunkt ein bisschen seltsam. Aber dadurch, dass ja heute Morgen Roberto Di Matteo schon in Gelsenkirchen auf Schalke, wie auch immer die sich da nennen, war, glaube ich, war der Zeitpunkt einfach nur so gewählt, wann die Tinte unter dem Vertrag mit Roberto Di Matteo trocken war.
Ist auch heftig, ne? Also ich meine natürlich, klar, wir wissen, es ist alles Fußball und so passiert es, aber es ist schon krass, wie noch keine paar Stunden und dann schon der neue Vertrag und das Zeichen mit einem neuen Trainer. Also das ist schon teilweise ein knallhartes Geschäft.
Ich glaube, dass das eher so war, wie Alex das gesagt hat, dass der Vertrag quasi schon vorher unterzeichnet war und man quasi nur mit dem mit der Vertragsauflösung mit Keller gewartet hat, bis das andere geklärt war.
Ja.
Also. Aber ich muss trotzdem, das ist halt, ja, stimmt, so wird es sein, aber es ist halt trotzdem so, das hinterlässt halt einen Fadenbeigeschmack. Ich muss echt sagen, natürlich ist es nicht der charismatischste Mensch auf Gottes grüner Erde gewesen, der Herr Keller, ja, hat aber in der letzten Saison Schalke auf Platz 3 geführt, das musste auch erstmal schaffen, ja, das sind so Dinge mit dem Kader, das ist zwar kein schlechter Kader und momentan, was willst du momentan machen, guck mal, wie viele Verletzte die haben, aber das ist halt das Problem, der hat keinen starken Hintergrund gehabt, der hat kein Backup gehabt, der ihn den Rücken freigehalten hat und dann passiert sowas, was du momentan mit dem Kader, wo ein Julian Draxler nicht in Top-Verfassung ist, ein Boateng auch eher schlecht als recht da rumfällt und lieber mal ein paar Leute absenzt, anstatt mal 5 Spiele ordentlich zu spielen, ja, fällt es dir natürlich schwer und dann kommen noch individuelle Fehler dazu, wie jetzt gegen Hoffenheim passiert, wo ich glaube, der Höger war das, der halt einen Klops reißt, einen nach dem anderen, hier, dann sieht es halt scheiße aus, was sollst du denn dann machen, ja, dann läuft es halt einfach und Neustädter spielt Innenverteidigung, das ist kein Innenverteidiger, also du siehst, da sind halt viele Dinge dabei, die dazu führen, dass es nicht gut läuft. Ich meine, Marvin Friedrich, der jetzt in der 45. Minute damals eingewechselt wurde, jetzt beim letzten Spiel, ja, das ist ein 18-Jähriger, das ist ein guter Fußballer, aber den musst du halt auch erstmal reinwerfen, den musst du auch an die Liga gewöhnen. Und dann kommt, und da ist es halt einfach nicht leicht und Keller hat halt kein Backup gehabt, hat halt keine Stärkung gehabt und dann war das logische Ende. Das muss ich sagen, wie Stefan das gut beschrieben hat, die Entlassung hat 2012 schon angefangen und ist jetzt endlich final. Aber ich glaube nicht, und das jetzt gleich schließe ich jetzt meinen Rant mal ab, ich will jetzt gar nicht langweilen, aber ich glaube nicht, dass Di Matteo in der Position jetzt der Richtige ist. Ich denke, die richtige Sache wäre gewesen, einen Tuchel zu verpflichten, der über genügend Renommee, über genügend Fachwissen, auch Kompetenz in der Bundesliga verfügt. Der wäre nicht so einfach wieder zu entlassen gewesen. Und Di Matteo kann womöglich nur das nächste Bauernopfer sein.
Ja.
Ja.
Sehe ich genauso.
Weil die Sache ist die, hättest du einen Tuchel genommen, wärst du davon ausgegangen, wir starten jetzt die Ära Tuchel. Ja. Und wir starten jetzt genau das, was zum Beispiel der BVB mit Klopp auch angefangen hat. Mhm. So ein Pendant zu bilden. Eine Philosophie, die wirklich mal im Spiel stringent zu sehen ist. Mhm. Di Matteo, bei allem Respekt, wir haben den beim FC Chelsea gesehen. Natürlich hat er dort die Champions League gewonnen, war aber auch nicht wirklich lange da. Natürlich ist es ein guter Co-Trainer jetzt viele Jahre zuvor, aber ob er die Bundesliga so gut kennt, wir haben über Di Matteo schon zu Zeiten gesprochen, als er bei der Eintracht im Gespräch war. Da muss ich echt sagen, für Di Matteo wäre die Eintracht die bessere Lösung gewesen, einfach mal in der Bundesliga Fuß zu fassen. Jetzt sich gleich den Wölfen zum Fraß vorzuwerfen und Schalke 04 zu Schalke zu gehen, halte ich für gewagt, ist nicht mein Bier. Wir haben jetzt in der Hinrunde 2-2 gegen die gespielt, wenn die nach Frankfurt kommen, gibt es eine Niederlage für die.
Ja, zumindest wenn sie in der jetzigen Verfassung weiterspielen. Also da führt ja dann quasi kein Weg dran vorbei. Mhm.
Also wie gesagt, mit Di Matteo schlagern mir nicht so die Ohren wie mit einem Tuchel. Weil da hätte ich echt gedacht, das wäre eine Mischung gewesen, das hätte gut funktionieren können.
Ja, das wäre halt auch eine andere Ausgangsposition gewesen, wie du schon gesagt hast. Da hätte man wirklich dann versucht, eher dann langfristig was aufzubauen. Ja. Aber schauen wir mal. Yep. Schauen wir mal. Ich hätte ja irgendwie nicht gedacht, dass Schalke jetzt wirklich als erstes den Trainer entlässt und vor allen Dingen nicht so früh in der Saison, aber na gut.
Nee, wenn du überlegst, andere Bundesligisten, ich würde zum Beispiel auch sagen, richtig so, halten an ihren Trainern zumindest bislang fest. Werder Bremen haben auch nur 4 Punkte momentan aus 7 Spielen. Aber was bringt denen jetzt den Trainer zu entlassen? Dutt ist jetzt nicht der beste Trainer der Welt, ja, aber ich glaube, er passt immer noch ganz gut zu Bremen und die werden sich auch mit viel Kampf da befreien. Und selbst wenn, die haben auch die Qualität nicht mehr in dem Kader, wie es vor einigen Jahren war. Aber gemeinsam gestärkt fruchtet es, glaube ich, eher, als immer mal wieder den Trainer zu entlassen. Hm. Aber da wird sich noch viel tun. Hauptsache, wir rutschen nicht da unten rein.
Werden wir schon nicht. Was wir aber jetzt werden, ist jetzt aufhören, hier ins Mikrofon zu sabbeln. Wir sind schon eigentlich länger dran, als wir wollten. Das Thema Paderborn verlegen wir elegant auf nächste Woche. Dann können wir uns so ein bisschen über Kader, Aufstellung, Tipp etc. unterhalten. Und vielleicht tut sich ja bis dahin auch noch das ein oder andere Verpflichtungstechnische. Dann hätten wir da auch noch ein bisschen was, über das wir reden können. Wir sagen soweit danke fürs Zuhören, danke fürs Unterstützen, weisen nochmal auf unsere kleine monatliche Crowdfunding-Kampagne hin, wo sich auch jetzt im letzten Monat wieder einige gefunden haben, die uns da unterstützt haben. Da sagen wir nochmal ganz artig danke und ja, verabschieden uns bis in die kommende Woche. Macht's gut.